Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, zu einer Reise nach Italien und Österreich. Wir sind in Venedig, Rom und in Wien. Ich bin Tina Witte. Ob Kreuzfahrttourist oder Tagesgast, Millionen Reisende aus aller Welt zieht es jährlich nach Venedig. Seit Ende April hat die Lagunenstadt an der Adria in diesem Sommer Eintritt von den Gästen verlangt. Nach dem Ende des weltweit ersten Tests soll es im nächsten Jahr weitergehen. Mehr von Lisa Weiß.
Venedig, die Stadt der Gondeln, der schmalen Gassen und der Touristen. Etwa 15 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr die Lagune. Viele von ihnen kommen nur für wenige Stunden, für einen kurzen Ausflug während einer Kreuzfahrt. Der Stadt bringt das kaum Geld, dafür viel Müll und verstopfte Straßen. Genau deshalb hat Venedig dieses Jahr zum ersten Mal an bestimmten Tagen Eintritt verlangt. Für Bürgermeister Luigi Brugnaro ein Mittel gegen den Massentourismus. Was wir machen, wir glauben, dass wir die Touristen zeitlich anders verteilen können und sie an andere Orte leiten können. Das, was wir versuchen, ist, die erste Stadt auf der Welt zu sein, die man vorbuchen kann. Und Venedig hat dabei mit dem Eintrittsgeld auch noch über 2 Millionen Euro eingenommen. Ganz folgerichtig geht die Testphase im kommenden Jahr weiter. Das heißt, Tagestouristen müssen auch im kommenden Jahr in Venedig Eintritt bezahlen. Jedenfalls, wenn es voraussichtlich besonders voll wird in der Stadt. Und das an deutlich mehr Tagen als in diesem Jahr. Die Tage werden mehr, aber der Zeitraum bleibt der gleiche. Zu den Wochenenden, an denen man zahlen muss, zählt dann jeweils auch der Freitag. Konkret heißt das, wer in der Zeit von Mitte April bis Anfang Mai tagsüber in der venezianischen Altstadt bummeln will, braucht ein Ticket. Und außerdem alle, die danach bis Ende Juli an Freitagen, Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen für einen Tag nach Venedig wollen. Ein romantisches Abendessen in der Altstadt ist auch ohne Ticket möglich. Abends ist der Eintritt immer frei. Neu ist auch, wer sich im letzten Moment zu einem Kurztrip nach Venedig entschließt, bezahlt mehr, nämlich 10 Euro. Wer mit mehr Vorlauf ein Ticket bucht, kommt wie in diesem Jahr mit 5 Euro davon. Geplant sind außerdem neue Regeln für Kurzzeitvermieter. Sie sollen an mehr Tagen im Jahr ihre Wohnung vermieten dürfen, wenn sie dafür ihre Gäste besser betreuen und dafür sorgen, dass die sich an die Regeln in Venedig halten. Wichtig zu wissen, im kommenden Jahr soll es schärfere Kontrollen geben als in diesem Jahr. Und was die Verantwortlichen in der Stadt immer wieder betonen, das hier ist auch 2025 noch eine Testphase. Wenn man merkt, dass etwas nicht funktioniert, dann soll das geändert werden. Wenn auch Tourismusstadtrat Simone Venturini sicher ist, dass das Eintrittsgeld ein Erfolgsmodell ist. Die Welt klopft bei uns an. Von Formentera bis Kyoto, auch eine Delegation aus Südtirol war schon da, um zu erfahren, was wir machen und wie wir es machen. Die Welt will Informationen von Venedig, bittet Venedig, die Erfahrungen zu teilen, die die Stadt als Pionierin macht. Dass dadurch auch noch viel Geld in die Stadtkasse kommt, dürfte nicht nur für Venedig durchaus eine Rolle spielen. Denn das eigentliche Ziel, also den Massentourismus zu begrenzen, das ist in diesem Jahr durch die Eintrittskarten nicht wirklich erreicht worden.
In Rom bereitet man sich gerade auf das heilige Jahr 2025 vor. Was heißt, dass es an vielen Sehenswürdigkeiten Baustellen gibt. Zum Beispiel am Trevi-Brunnen. Dort sorgt ein kleiner Pool vor dem leeren Brunnen für viele Kommentare im Netz. Touristen sollen ihre Glücksmünzen behelfsmäßig dort hineinwerfen, während der weltberühmte Brunnen restauriert wird. Judith Rubatscher hat mit Besuchern gesprochen.
Alessia aus England klebt mit ihrer Schwester am Baustellenzaun aus Plexiglas. Dahinter befindet sich einer der berühmtesten Brunnen der Welt, der Trevi-Brunnen in Rom. Als wir klein waren, haben wir den Brunnen gesehen, mit Wasser drin. Das war so schön. Wir wussten schon, dass es diesmal anders sein würde, aber nicht so. Wo sonst türkises Wasser glitzert, laufen jetzt Restaurateure herum in Overalls. Touristen recken ihr Handy über den Zaun für ein Foto, nur vom oberen Teil des Brunnens. Und drei Studentinnen aus Kiel starren auf das kleine Aufstellbecken vor dem Brunnen. Ein paar Meter breit ist es und Touristen sollen dahin während der Baustellenzeit ihre Glücksmünzen werfen.
Nee, also finde ich dann nicht so eine schöne Sache. Also ich würde da kein Geld reinschmeißen. Also wenn es vielleicht offen wäre, dann würde ich es vielleicht machen, aber so nicht.
Dieser rechteckige Pool hat im Internet für spöttische Kommentare gesorgt. Ein User schreibt zum Beispiel, Stell dir vor, du bist mehrere Stunden mit dem Flugzeug nach Rom geflogen, um den Trevi-Brunnen zu sehen und findest dich dann hinter einem Zaun vor einem Planschbecken wieder. Eine Münze in den Trevi-Brunnen werfen soll Glück bringen, sagt die Legende. Aber in den Pool?
Nee,
dann lieber irgendwie in der Kirche was einwerfen oder so tatsächlich. Das hatten wir vorhin gemacht und einen Zettel geschrieben, als dort Geld reinzuwerfen. Ja.
Dieses Pärchen aus Kaiserslautern ist auch nicht überzeugt. Was die zwei aber nicht wissen, die Münzen, die im Trevi-Brunnen landen, bleiben nicht lange dort liegen. Zweimal in der Woche kommt ein Servicedienst und fischt sie aus dem Wasser. Dann werden sie gewaschen und nach Währung sortiert. Das ist wahnsinnig wichtig für uns, denn durch diese Münzen können wir vielen Menschen in schwierigen Situationen weiterhelfen. Das ist der Präsident der Caritas in Rom, Giustino Trincia. Der Caritas kommen die Münzen auch zugute und die unterstützt damit mehr als 1600 Familien in Armut, hilft ihnen, Wohnungs- und Heizkosten zu bezahlen. Und außerdem ein Viertel von den Münzen aus dem Brunnen verwenden wir für unsere zwei Essensausgaben hier in Rom. Und wir haben 4 Unterkünfte für Menschen ohne Wohnung damit finanzieren können. Auch ein Zentrum für Alzheimer-Patienten und Angehörige hat die Caritas mit dem Brunnengeld einrichten können. Viele Projekte also, die es ohne Trevi-Brunnen nie gegeben hätte. Aber wie viel kommt im Jahr eigentlich zusammen?
Oder wenn schon ein paar 10.000 zusammenkommen am Schluss.
100.000.
Oh, I'd say it's billions. I think it's billions with all the tourists.
Fast 2 Millionen Euro waren es im letzten Jahr. Für die Caritas Rom ist der vielbelächelte Pool also ganz schön wichtig. Alessia aus England stellt sich jetzt mit dem Rücken zum Zaun, eine Münze in der Hand. Gar nicht so leicht, das mit dem Treffen, denn die Münze muss über den Baustellenzaun fliegen und dann das kleine Aufstellbecken treffen.
Ready?
Bereit?
Ja, made it.
Ja, ich hab's geschafft. Der Legende nach bringt der Münzwurf nicht nur Glück, sondern bedeutet auch, dass Alessia wieder nach Rom kommen wird. Wäre doch super, sagt sie. Bis dahin sind die vielen Baustellen in der Stadt dann hoffentlich wieder verschwunden.
Wir bleiben noch in Rom. Mit dem Adjektiv lukullisch wird im Deutschen besonders genussreiches Essen verbunden, mit einem gewissen Hang zur Übertreibung. Darin steckt der Name des römischen Politikers und Feldherrn Lucullus, der sich mit üppigen Gastmählern einen Namen gemacht hat. Die Ruinen von seinen Gärten mit Terrassen und Treppen lagen bislang noch im Verborgenen. Doch den will die traditionsreiche deutsche Bibliotheker Herziana zugänglich machen. Nikolaus Nützel hat sich das angesehen.
Also jetzt sind wir hier unter dem zweiten Kellergeschoss. Und hier kann man also sehen, dass dieses Kellergeschoss nirgendwo aufliegt, sondern es hängt an dem ersten Kellergeschoss dran.
Im Herzen Roms, einen Steinwurf von der Spanischen Treppe entfernt, zeigt Angelica Gabrielli eine Konstruktion, die sie immer noch beeindruckt. Obwohl das Bauprojekt, das die Leiterin des Gebäudemanagements der Bibliotheca Herziana erläutert, schon seit mehr als 10 Jahren beendet ist. 2013 schloss das weltweit renommierte Forschungsinstitut zur Kunstgeschichte eine Erweiterung ab, bei der auch ein zusätzliches Kellergeschoss eingezogen wurde, um Bücher lagern zu können. Dieses zweite Geschoss ist mit einer aufwendigen Konstruktion am darüberliegenden Geschoss aufgehängt worden, während darunter archäologische Funde aus der römischen Antike freigelegt wurden.
Also nach oben bauen und nach unten graben, das war wirklich das erste Mal. Deswegen war auch die Stadt begeistert von unserem Projekt und die Zusammenarbeit war ganz fantastisch. Und das hat auch dazu geführt, dass wir das jetzt zugänglich machen wollen, eben weil es ein bahnbrechendes Projekt war.
Die Bibliotheca Herziana in Rom, die zur Deutschen Max-Planck-Gesellschaft gehört, will nicht nur eine besondere architektonische Lösung zugänglich machen und sucht dafür Sponsoren. Es geht auch um Reste von Gartenanlagen, die vor gut 10 Jahren ausgegraben wurden. Anlagen, die Lucius Licinius Lucullus in der Spätzeit der Römischen Republik gestalten ließ, wie der Leiter der Bibliotheca Herziana, Tristan Weddigen, erklärt.
Und Lucullus, der als Staatsmann, General, aber auch als Kultur- und Wissenschaftsmäzen bekannt ist, der hatte hier eine Villa angelegt und deren Garten auch berühmt war. Plutarch erwähnt den Garten als einen der schönsten überhaupt.
Besonders wichtig in den Gartenanlagen des Lucullus war ein Nymphäum, also eine aufwendig gestaltete Brunnenanlage, ergänzt Angelica Gabrielli.
Das ist dieses Mosaik, das sich an dem Wasserbecken entlang gezogen hat. Hier sieht man im Boden noch den Abdruck der Marmorplatten, die den Boden des Wasserbassins ausgemacht haben. Und dieser blaue Lapisstreifen, das war der Rand des Wasserbeckens.
In Rom suchen die Verantwortlichen der Bibliotheca Hertziana also Sponsoren, um Reste der Gärten des Lucullus zugänglich zu machen. Gleichzeitig bemüht sich in Deutschland der Historiker Peter Scholz um einen neuen Blick auf den Mann, bei dem viele nur an Genusssucht denken. Scholz hat ein Buch über Lucullus geschrieben, in dem er unter anderem darstellt, der erfolgreiche Politiker und Feldherr wurde schon in der Antike von Gegnern aus politischen Gründen auf seinen ausschweifenden Lebensstil reduziert.
Man war dann immer eben auch ein Ziel für Anfeindung. Und das galt für Lucullus vielleicht im Besonderen, weil er als erster Römer bis nach Armenien vorgestoßen ist und sein großer Kontrahent Pompeius ähnliche militärische Erfolge in Spanien zum Beispiel errungen hatte und ihm diesen Rang streitig machen wollte.
Dem Leiter der Bibliotheca Hertziana, Tristan Weddigen, geht es bei seinem Plan, die Reste der Gärten des Lucullus einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, allerdings weniger um eine Ehrenrettung des römischen Senators. Weddigen findet, es lohne sich, möglichst viel von Roms historischem Erbe sichtbar zu machen. Um das zu unterstreichen, antwortet er auf die Frage, ob in Rom nicht schon genug zu sehen ist, gleich in zwei Sprachen.
Es ist nie genug. Non basta mai.
Und wenn es bei einer Italienreise einmal nicht Rom oder Venedig sein soll, dann hat Jörg Seiselberg einen Tipp für Sie.
An Bologna sind fast alle schon vorbeigefahren, die mal mit dem Auto in den Urlaub nach Italien gefahren sind. Oder wer mit dem Zug reist, hat sicherlich schon mal im Bahnhof von Bologna gehalten. Aber aussteigen oder reinfahren und sich 2-3 Tage Bologna gönnen, das machen nur die wenigsten. Und das ist ein großer Fehler. Denn die 400.000 Einwohnerstadt in der Emilia-Romagna ist eine der schönsten Italiens, aber halt auch eine der meisten unterschätzten. Von der Autobahn auf dem Weg zur Adriaküste oder in die Toskana ahnt man das nicht. Sieht erstmal nur die Industrie am Stadtrand, aber die Altstadt im Zentrum ist ein Traum. Mit kilometerlangen Laubengängen, kleinen Gässchen rund um die älteste Universität Europas und eine wimmelnde urbane Marktstimmung an der Piazza Maggiore. Das alles in einer herzlichen, überhaupt nicht vom Tourismus verdorbenen Atmosphäre. Unbedingt muss man in Bologna auf den Torre degli Asinelli, bei dem man feststellt, dass der Turm von Pisa nicht der einzig schiefe in Italien ist. Vom schiefen Turm Bolognas hat man einen wundervollen Blick auf die Stadt und versteht, warum sie La Rossa, die Rote, genannt wird. Denn die Farbe der Häuser und der Dächer erwecken von oben geschaut den Eindruck, als schwimme Bolognas Innenstadt geradezu in Rot. Aber Bologna ist auch La Grassa, die Fette, eine Anspielung auf die üppige Küche der Stadt. An wenigen Orten in Italien isst man so gut wie in Bologna. Neben Tortellini und Lasagne gibt es hier natürlich auch Nudeln mit der berühmten Fleisch- und Tomatensauce der Stadt. Spaghetti Bolognese allerdings sucht man auf den Speisekarten vergeblich. Hier sind es Fettuccine al Ragù und die sind ein absolutes Muss beim Bologna-Besuch.
Im zweiten Teil unserer Reise heute sind wir unterwegs in Österreich. Es geht nach Wien. Und dort empfiehlt unser Korrespondent Wolfgang Fichtel für Besucher eine Stadtrundfahrt mit der Straßenbahn, die an fast allen Baudenkmälern vorbeiführt.
Machen Sie es wie die Wiener. Wenn die mit Besuch aus Deutschland eine Stadtrundfahrt machen wollen, setzen Sie sich in die geliebte BIM. So heißen hier liebevoll die Straßenbahnen. Ein paar alte, fast nostalgische knirschen immer noch über die Schienen rund um den Ring, die Ringstraße, nach der eine ganze Epoche benannt ist. 1857 ordnete Kaiser Franz Josef an, die Stadtmauern zu schleifen und diesen Prachtboulevard rund um die Wiener Innenstadt zu bauen. Was auch heißt, wer Geld hatte und repräsentieren wollte, hat am Ring gebaut. Bürgerhäuser, Nobelhotels, natürlich der Kaiser und der Staat. Vieles stand auch schon rum.
Burgring, kunsthistorisches Museum.
Über den Ring. Da fahren heute die BIM-Ringlinien 1 und 2. Vorbei am Rathaus, am Burgtheater, am neu renovierten Parlament, am Volksgarten, am Naturhistorischen Museum, am Kunsthistorischen, an der Hofburg und an der Staatsoper. Der Einser startet oder endet an der Prater Hauptallee, nimmt auf seinem Weg in die Stadt das Hundertwasserhaus mit und die Urania am Donaukanal. Im Sommer sind da die Bars am Donauufer und im Winter gibt's Glühwein. Der Zweier fährt oder kommt aus Dornbach, hält an der Otterkringer Brauerei. Das ist die mit dem 16er Blech. Das bedeutet Dosenbier aus dem 16. Bezirk, Otterkring eben. Etwas weiter am Brunnenmarkt, Marktstand an Marktstand, fast einen Kilometer lang. Von da an geht's bergab, ins vornehme Wien. Theater in der Josefstadt, Rathaus, Parlament, Hofburg, Staatsoper, Musikverein, Otto Wagners Jugendstil, Postsparkasse, bis zum Karmelitermarkt und zum Augarten. Wenn die Bäume Blätter haben, sieht man die beiden monumentalen Flaktürme nicht beim Spazierengehen, bis man nicht mehr dran vorbeikommt. Auch das ist Wiener Stadtgeschichte. War das zu viel Stadt? Dann hätten wir die Linie D. Endstation Nussdorf, Beethovengang. Vorbei an der Müllverbrennung Spittelau. Das ist der von Hundertwasser zugekachelte Kamin. Vorbei am Karl-Marx-Hof. Das ist der prominenteste Gemeindebau, Sozialwohnungsbau im roten Wien der späten 20er Jahre. Also letztes Jahrhundert. Die BIM ist vor allem für den Rückweg zu empfehlen. Denn Nussdorf heißt, da beginnen die Wiener Weinberge. Und alle paar Meter lockt ein Heurigenwirt. Parkplätze gibt's da eh nicht. Also lieber Öffi fahren.
Wolfgang Fichtel hat ihn auf seiner Stadtrundfahrt schon erwähnt, den Brunnenmarkt. Das ist der längste Straßenmarkt Wiens. Am besten da anstellen, wo schon viele stehen. Vor dem Zuckerbäcker aus Bosnien, am Fladenbrot-Fließband oder beim syrischen Seifenseder. Der Brunnenmarkt ist multikulturell.
Es ist eng und lebendig auf dem Brunnenmarkt im nicht ganz so feinen 16. Wiener Bezirk in Otterkring. 685 Händler reihen sich Stand an Stand in der Brunnengasse. Am Samstag kommt der Bauernmarkt dazu am Üppenplatz und die fliegenden Obst- und Gemüsehändler. Orient ums Eck steht in vielen Reiseführern über den auch schon fast 200 Jahre alten Markt. Türken, die es nach Wien geschafft haben, waren mit die Ersten. Auf dem Markt spürt man aber auch, wo auf der Welt Menschen vertrieben werden. Aus Syrien, Afghanistan, dem Nahen Osten sind viele dazugekommen. Der alteingesessene türkische Käsehändler rümpft die Nase. Überall nur Datteln und Trockenfrüchte, was nicht wirklich stimmt. Ahmad und sein Vater Nabil, er war Diplomat aus Aleppo, Syrien, haben einen Nobelseifenladen gegründet auf dem Brunnenmarkt und sind auf dem Sprung mit einer Filiale in den ersten Bezirk. Vor der bosnischen Konditorei lange Schlangen, tütenweise werden süße, bunte Lokumwürfel abgeschleppt, so gute wie in Sarajevo. Ein multikulturelles Erlebnis-Shopping. Die Otterkringer Familie Staudt hat hier ihr Stammgeschäft. Süßes und Saures, eingemacht hier in der alten Hinterhofmanufaktur mitten im Bezirk. Marillenchutney zum Beispiel. Nebenan frische Schwammerl aus dem Waldviertel. Einem ÖVP-Stadtrat war es zwischendurch zu arabisch auf dem Brunnenmarkt. Worauf der SPÖ-Bürgermeister sofort zum Einkaufen auf den Markt ging und nachzählen ließ. Das Wiener Marktamt kam auf 46 Länder, aus denen die Händler auf den Brunnenmarkt kommen.
In diesem Jahr wurde in Wien ein neues Museum eröffnet, das Wiener Aktionismusmuseum. Dort dreht sich alles um die wichtigste österreichische Kunstrichtung nach 1945 mit internationalem Einfluss. Damals in den 60er Jahren kam oft die Polizei zu den Aktionen der Künstler. Das neue Museum ist eine Privatinitiative. Die Stifter wollen die Werke des Wiener Aktionismus zusammenhalten und wissen, worauf sie sich bei der auch umstrittenen heimischen Kunstbewegung eingelassen haben.
Die Alarmanlage stört. Den vier jungen, inzwischen toten Wilden, die für den Wiener Aktionismus stehen, hätte das aber vermutlich gut gefallen. Günter Bruns, Otto Mühl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Damals, als sie mit ihren Aktionen Schlagzeilen machten, es waren die schwarz-weißen 60er, 70er Jahre, die bleierne Zeit des Verdrängens, vor allem in Österreich, damals waren sie es, die störten und verstörten mit ihren Aktionen. Das aber sollte jetzt, 60 Jahre später, eigentlich vorbei sein, sagt Eva Badura-Triska, die Kuratorin der ersten Ausstellung hier in diesem neuen Wiener Museum.
Was wirklich wichtig ist zu sagen, der Wiener Aktionismus ist Kunst. Ja?
Die Kunsthistorikerin hat sich schon im renommierten MUMOK, dem Wiener Museum Moderner Kunst, jahrelang um die Wiener Aktionisten gekümmert. Aber das neue, kleine WAM, das Wiener Aktionismusmuseum, ist etwas ganz Besonderes. Freut sich auch die deutsche Gründungsdirektorin Julia Möbus-Puck.
Wir sind das erste Haus, was die Komplexität des Wiener Aktionismus dauerhaft präsentiert.
Das heißt, endlich alle Wiener Aktionisten unter einem Dach. Ihre Kunst dokumentiert von den Anfängen an. Skizzenblock, Öl und Leinwand, die allen bald viel zu klein wurde. Gleich im Eingang ein Großformat von Günter Brus, schwarz-weiß, starker, aktionsgeladener Pinselstrich, informelle Malerei, abstrakt, 1 Million Euro Versicherungswert, auch deshalb die Alarmanlage. Aber das gute Stück bleibt unverkäuflich. Die Million späte Wertschätzung für den erst vor kurzem gestorbenen Künstler, er selbst hatte nichts mehr davon. Eine Gruppe privater Sammler hat das Museum möglich gemacht. Ihnen gehört der größte Teil an Werken der Wiener Aktionisten. Sie wollen die Sammlung dauerhaft zusammenhalten. Im Fundus noch genug für viele neue Ausstellungen im neuen Museum. Aber die erste heißt erstmal ganz banal. Was ist Wiener Aktionismus? Vor 60 Jahren hieß die Antwort Aktionskunst mit Polizeieinsatz. Die Wiener erinnern sich mit wohligem Schauder an die sogenannte Uniferkelei an der ehrwürdigen Wiener Universität 1968. Aber danach hatten alle mal von den Wiener Aktionisten gehört oder gelesen. Es war Körperkunst mit allem, was so ein Künstlerkörper hergibt.
Der Brus hat eigentlich auch seine üblichen Körperaktionen gemacht. Er hat uriniert, er hat defekiert, aber dann hat er sich auf das Pult gelegt, hat onaniert und die österreichische Bundeshymne gesungen. Und das war zu viel.
Die Nummer mit der Bundeshymne hatte Folgen. 6 Monate Gefängnis für Günter Brus, Flucht ins Exil nach West-Berlin, Straferlass gegen Geldbuße, später und sehr viel später den österreichischen Staatspreis für bildende Kunst. Das neue WAM-Museum zeigt das alles. Die provokanten, inszenierten Fotosessions, die Aktionen, 4 Macho-Künstler und viele nackte Frauen. Ein Skandal? Eva Badura Triska winkt ab, verweist auf Tizian, den wilden Venezianer, bis 1490. Sein Werk Leder mit dem Schwan hängt nebenan im altehrwürdigen Kunsthistorischen Museum. Otto Mühl, der Wiener Aktionist, hat eigentlich nichts anderes gemacht. 1964, viele 100 Jahre später, nur mit lebenden Modellen und deutlich mehr Action.
Die Geschichte ist ja die, die Leder wollte nicht mit dem Zeus. Und daraufhin hat sich der Zeus in einen Schwan verwandelt. Und das sind grandiose Fotos meiner Meinung nach. Ja, wie da die Federn fliegen und wie eben die Leder da ein tolles Bild, wie sie da ihren Schwan erwartet.
Ist das große Kunst oder frauenfeindlich? Frau Badura Triska?
Ich glaube, dass alle sehr, sehr sensibel mit diesen Frauen umgegangen sind. Die Frauen haben auch alle selbst gesagt, dass es für sie ein ganz wichtiger emanzipatorischer Akt war, da mitzumachen.
Otto Mühl, einer der 4 Aktionisten, gründete später die Kommune Friedrichshof bei Wien. Es waren die späten 70er, jungen 80er Jahre. Otto Mühl driftete ab, wurde verurteilt. 7 Jahre Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Das ist nicht das Thema des Museums, sagen sie, aber es wird nicht verschwiegen.
Wir gehen damit um, indem wir es zum ersten nicht verschweigen. Also die Biografie des Künstlers wird hier thematisiert. Ansonsten ist Otto Mühl für uns ein Künstler der 4 Wiener Aktionisten, denn wir zeigen in diesem Museum Werke aus der Zeit 1957 bis 1973. Die Kommunenzeit beginnt ja nachher.
Einer der Museumsstifter beruft sich auf Adorno. Die Qualität eines Kunstwerkes hänge nicht von der moralischen Position des Künstlers ab, sagt er. Das muss und wird aber trotzdem diskutiert werden. In einem Museum, dessen Macherinnen und Macher wissen, worauf sie sich eingelassen haben mit den Wiener Aktionisten. Deshalb gibt es nicht nur die Alarmanlage zum Schutz der Kunst, sagt die Direktorin Julia Möbus-Puck.
Auch hier gibt es eine sogenannte Triggerwarnung, wenn man den Raum betritt, in dem die Zerreißprobe läuft. Da bitten wir um Zutritt für Kinder bis 14 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen.
Da geht es um ein Video von der letzten Aktion von Günter Brus, München 1970, bei der der Künstler auch eigene Schmerzgrenzen weit überschritt. Danach zeichnete er nur noch, auch zu sehen im Museum.
Wir waren unterwegs in Italien und Österreich. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen auch in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.